Guten Morgen. Auch an den Livestream ein herzliches guten Morgen und willkommen. Schön, dass auch ihr zugeschaltet habt. Genau, gerade haben wir einen Einspieler gehört, den ihr leider nicht sehen durftet. Wenn ihr das nachschauen wollt, dann müsst ihr einfach mal bei YouTube den Biberbo eingeben, den Bibelbastelbogen, und dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Moment. Okay. Ja, der Biberbo. Der Bibelbastelbogen, so einen möchte ich heute nicht mit euch zusammenstellen. Aber ich fand die Idee von der Band Super 2 oder ehemals Nimm 2 ziemlich passend, um zu beschreiben, was ich mir heute überlegt habe, nämlich Lebensweisheiten der Bibel kompakt. Ich fand die Idee, die grundlegenden Weisheiten, die die Bibel so hat, kompakt und in einem Überblick zusammenzufassen und so einen Rundumschlag von dem zu geben, was die Bibel so sagt, fand ich ziemlich cool. Und irgendwie ganz schnell Fragen zu allen möglichen Alltags, Antworten auf alle möglichen Alltagsfragen zu haben, fand ich halt gut, anstatt mehrere hundert Seiten Bibel lesen zu müssen, einfach schnell zu wissen, okay, das sagt die Bibel darüber. Fand ich gut, bis ich angefangen habe, die Bibelstellen rauszuschreiben. Dann habe ich nämlich gemerkt, das sind ganz schön viele. Genau, und dass die Bibel eben extrem voll ist mit ganz vielen Lebensweisheiten. Und ich langsam nicht mehr wusste, wo ich anfangen und wo ich aufhören sollte. Aber ihr seht, es ist überschaubar. Ich komme irgendwann zum Ende und mache einen Punkt. Aber das bedeutet natürlich auch, dass ihr herzlich eingeladen seid, eure Bibeln selber zu schnappen, tiefer zu graben und zu gucken, was halt noch so alles drinsteht, was ich heute nicht sagen werde. Genau, aber das macht ihr dann bitte zu Hause und nicht jetzt, weil ich habe diese Predigt vollgepackt mit ganz, ganz vielen Bibelstellen, ganz vielen Lebensweisheiten, die die Bibel für uns dort reingeschrieben hat. Und deshalb wollen wir keine Zeit verlieren und uns damit beschäftigen. Ups, ich glaube, jetzt war ich zu schnell. Genau. Okay, wer von euch kennt umgangssprachlich den Spruch, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein? Sehr gut. Wer kennt, Hochmut kommt vor dem Fall? Herzlichen Glückwunsch, somit kennt ihr zwei Lebensweisheiten, die in der Bibel stehen. Das ist nämlich einfach nur, dass in Bibelstellen, die keine Aussagen aus, das sind Aussagen, die nicht aus unserem Kulturkreis stammen, sondern eben die aus der Bibel kommen. Das eine steht nämlich in Prediger 10 und das andere in Sprüche 16. So habt ihr unwissend, vielleicht unwissend, schon Bibelstellen auswendig gelernt. Herzlichen Glückwunsch. Genau, herzlichen Glückwunsch. Genau, also wer dachte irgendwie, dass die Bibel nicht wirklich aktuell ist und dass sie nicht mehr so viel mit unserem Leben heute zu tun hat, der merkt vielleicht, dass es doch nicht so ist und dass die Bibel mehr mit uns zu tun hat, als wir vielleicht denken. Okay, schauen wir uns mal an, was die Bibel so zu sagen hat und wozu die Bibel alles eine Meinung hat. Wir fangen mal leicht an. Thema Schule und Studium. Wer weiß, dass Bibelstellen ist, dass es Bibelstellen gibt über das Thema Schule? Okay, eins, zwei. Sehr gut, ihr kennt eure Bibeln. Genau. Ich finde die folgende Bibelstelle, ehrlich gesagt, richtig witzig, dass die Bibel sogar zum Thema Schule etwas zu sagen hat. Und vielleicht mögen manche Aussagen, die ich heute sage, einigen völlig banal und simpel vorkommen. Aber für Leute, die gerade in so einer Situation stecken, können sie durchaus richtungsweisend und grundlegend sein. So lasst euch mal drauf ein. Genau. Moment, ich war wieder zu schnell. Ha. Ich zitter. Wer auf die Unterweisung achtet, geht den Weg zum Leben. Wer aber aus der Schule läuft, gerät auf Irrwege. Also klare Aussage der Bibel an alle Schüler, schwänzen nicht den Unterricht. Cool, oder? So simple Aussagen. So, die Bibel sagt, sei da, hör dir den Unterricht an und lerne. Und dabei würde ich aber gerne noch eine Bibelstelle mit dazu packen und anfügen. Nämlich 1. Thessalonicher, da steht, prüft alles und das Gute behaltet. Denn ich bin der Meinung, dass nicht alles, was in den Schulen heute gelehrt wird, alles so gut und alles so korrekt ist. Sei es die Evolutionstheorie, wo schon im Namen steckt, dass es eine Theorie ist. Oder alle möglichen anderen Strömungen zu Genderfragen und Co. und diesem GBQ. Ich kann das leider nicht aussprechen. Genau, da gilt halt einfach, prüft alles und das Gute behaltet. Genau. So, diese zweite Bibelstelle aber, die steht eigentlich gar nicht im Schulkontext, sondern die steht im Gemeindekontext. Und auch da finde ich aber, dass auch unter anderem Gottesdienste und das Gemeindeleben durchaus eine Schule sein können, in der wir drinstecken, in der wir eine Charakterschule durchlaufen, wo wir herausgefordert werden. Und somit finde ich, dass eben beide Bibelstellen passen, für beide Orte, für Schule und auch für Gemeinde. Man könnte nämlich auch schreiben, wer auf die Unterweisung achtet, geht den Weg zum Leben, wer aber aus der sonntäglichen Schule läuft, gerät auf Irrwege. Heißt auch, für alle, die nicht mehr in der Schule sind, laufe nicht aus der Gemeinde, wenn es unangenehm wird. Wenn du mit Aussagen konfrontiert wirst, die dich aus deiner Komfortzone holen oder du mit Menschen Konflikte hast, dann heißt es auch da, bleib da, halte das aus, wachse und lerne. So viel zum Thema Schule. Eine weitere Bibelstelle für Studenten. Studenten gibt es ja, glaube ich, noch mehr jetzt, die hier gerade sitzen. Und über diese hinaus, lass dich warnen. Wer auf die Unterweisung achtet, geht den... Bin ich richtig? Ich bin richtig, ne? Ja. Nein? Ich bin falsch. Ja, hier. Entschuldigung. Und über diese hinaus, lass dich warnen, mein Sohn, des vielen Büchermachens ist kein Ende. Genau. Und viel Studieren ermüdet den Leib. Diesen Satz hat Salomo geschrieben oder gesagt. Das ist wohl der weiseste Mensch, der wahrscheinlich jemals gelebt hat. Und wenn der so viel Wissen hatte, diese Aussage trifft, dann hat er wohl damit, also ja, wenn das einer wissen muss, dann wohl halt er. So. Und Aristoteles, ein anderer Herr, der nicht in der Bibel steht, der hat es so ausgedrückt, je mehr ich weiß, umso mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Also du kannst niemals alles wissen, was es auf der Welt zu wissen gibt. Und wenn du neugierig und wissbegierig bist, dann ist das super, dann darfst du gerne studieren und gerne lernen. Und trotzdem sagt die Bibel, dass Wissen alleine nicht glücklich macht und dass Wissen alleine nicht alles ist. Also stille deinen Wissensdurst, wenn dich irgendwas brennend interessiert, aber bedenke, dass du niemals alles wissen kannst, dass es dich nicht glücklich machen wird, wenn du nur noch in deinem Zimmer sitzt und alles bis ins kleinste Detail studierst. Wissen ist nicht alles im Leben, das sagt die Bibel. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. So, Gott hat also auch etwas zu unseren Nachrichten zu sagen, die wir jeden Abend um Punkt 20 Uhr ausgestrahlt werden oder sei es die wir im Internet sehen, auf Facebook, Instagram, WhatsApp oder YouTube, wo auch immer wir die herhaben. Auch dazu hat Gott eine Meinung und hat dazu eine Aussage. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. So, was sagt die Bibel? Sie sagt, spring nicht auf jedes Schreckenspferd auf, welches du hörst. Nicht alles, was die Nachrichten erzählen, entspricht der Wahrheit oder der Tatsache. Ich habe vor einiger Zeit einen Vortrag gehört von einem Bekannten früher. Der hat genau darüber gesprochen und erzählt, dass mittlerweile... Genau, der hat erzählt, wie unterschiedlich verschiedene Pressestellen über die gleiche Sache berichten. Dass eine sachliche Berichterstattung heute fast nicht mehr stattfindet und unmerklich ganz viel eigene Meinung der Journalisten mit einfließt. Und wirklich guter, objektiver Journalismus, sagt er, sei leider selten geworden. So, früher wurde das klar getrennt zwischen Berichterstattung und eigener Meinung und das passiert heute wohl nicht mehr so klar. Und deshalb ist nicht immer alles, was wir hören und alles, was als Berichterstattung gilt, vielleicht auch wirklich wahr und wirklich so, wie es wirklich in irgendeinem Land weit, weit weg passiert ist. Zudem erfahren wir heute viel, viel mehr, als wir es noch vor 100 Jahren getan haben. Und manchmal ist es, glaube ich, auch einfach zu viel. Wir hören zu viel, wir wissen zu viel, wir erfahren viel zu viele schreckliche Sachen, was wir uns einfach sparen könnten. So, in dieser Hinsicht bin ich der Meinung, weniger Wissen ist manchmal mehr. Mehr Frieden, mehr Ruhe, weniger Sorge, weniger Angst und weniger Befürchtungen. So, wenn du jemand bist und dazu zu den Menschen zählst, die Nachrichten kirre machen und die sich anfangen, Sorgen zu machen und Ängste zu haben, dann die Empfehlung, guck sie dir nicht an. Mach einfach aus und behalte dir deinen Frieden und deine Freude und schütze dich einfach selbst. Genau, und die Bibel hat auch eine Meinung, was wir stattdessen tun sollen. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Lass dir also keine Angst machen, sondern nutze die Zeit, statt die Nachrichten zu hören, wenn sie dich kirre machen, dass du für die Menschen betest, die andere Länder und unser Land regieren. Und da steht auch nicht, dass wir uns richtig aufregen sollen über die Leute, die regieren und die Entscheidungen treffen, sondern dass wir für sie beten und für sie danken sollen. Ich persönlich bin unendlich dankbar für Leute, die in die Politik gehen und die sich damit auseinandersetzen und die sich in der Politik engagieren. So, die haben echt meinen großen Respekt, weil ich sowas für sowas nicht gemacht bin. Ich höre verschiedene Meinungen und verschiedene Standpunkte und denke bei beidem, ja, macht Sinn. Und das dann irgendwie übereinander zu bringen und aus diesen beiden richtigen Ansichten irgendwie die richtigere herauszufinden und darüber zu diskutieren und da einen Lösungsweg zu suchen, da bin ich immer raus. Ich höre mir das dann an und dann werde ich ganz, ganz still. So, ich wäre keine geborene Politikerin, aber ich bin eben Gott sehr dankbar, dass er Menschen geschaffen hat, die das können, die das wollen und die da wirklich Spaß und Leidenschaft für haben, in die Politik zu gehen. Und bei dem Ganzen bete ich einfach halt nur, dass Gottes Plan und Wille geschieht. Das ist mein Job dabei. Okay. Thema Arbeiten. Gehen wir einen Schritt weiter zu dem, was die Bibel zum Thema Arbeiten sagt. Und da werden jetzt wahrscheinlich auch die meisten drunter zählen, nach Schule und Studium. Und das ist auch keine vollständige Aufzählung, aber ein paar Impulse, die ich geben würde. Und wäre mein Papa jetzt hier, hi Daddy, dann würde der wahrscheinlich als erstes eine Bibelstelle zitieren, die da lautet, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Das wäre jetzt mein Papa. Aber es gibt noch ein paar mehr detailliertere Bibelstellen, die wir uns gerne anschauen möchten, oder ich mit euch. Wenn eine Axt stumpf ist und man die Klinge nicht schleift, so muss man umso mehr Kraft anwenden. Aber durch Weisheit kommt man zum Gelingen. Ich finde das cool. Selbst so Kleinigkeiten, so praktische Helferlein für den Alltag, hat die Bibel für uns einfach da reingeschrieben. Und wenn man sie kennt, ist es irgendwie logisch, dass man sich um sein Zeug kümmern muss und um seine Materialien. Und für andere kann es ein Gedankenanstoß und lebensverändernd sein. Ja, also die Bibel sagt ganz praktisch, kümmere dich um dein Arbeitswerkzeug und pflege es. Es bringt dir nichts, wenn du mit schlechtem Werkzeug umso mehr Zeit und Kraft aufwenden musst. Es wirkt vielleicht so, dass du Zeit verlierst, sobald du dich um dein Werkzeug kümmerst und eine Pause machen musst von der Arbeit, um die Säge zu schleifen oder den PC zu putzen, keine Ahnung, aufzuräumen, die Datenbank zu sortieren, dass du schnelleren Zugriff hast oder was auch immer. So, das wirkt vielleicht, dass du Zeit verlierst, aber am Ende wird es wahrscheinlich so sein, dass es leichter sein wird, dass du qualitativ bessere Arbeit am Ende haben wirst. So ist es ganz schlau, sich um sein Werkzeug und um seine Arbeitsmittel zu kümmern. Okay. Die Überlegungen des Fleißigen sind nur zum Vorteil, aber wer allzu sehr eilt, hat nur Schaden davon. Also daraus habe ich schwer gelernt, denn es heißt, fleißig zu sein ist super und mitzudenken und Abläufe zu vereinfachen oder verbessern zu wollen, auch wenn es nicht dein Job ist, ist mega und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Aber alles jetzt und sofort durchdrücken zu wollen und jetzt alles sofort anzubringen, kann eventuell nach hinten losgehen. Vielleicht braucht es nochmal eine Nacht, dass man alle Eventualitäten durchdenkt und einem noch irgendwelche Haken einfallen, wo es irgendwie gerade noch hängt, wo es nicht passt. Und der Zeitpunkt, um Ideen und Veränderungen anzusprechen, vielleicht ungeschickt sind. Und in den wenigsten Fällen kommt es auf die Sekunde an, dass jetzt sofort diese Idee umgesetzt wird. So sagt die Bibel, warte auf den richtigen Zeitpunkt und es wird wahrscheinliche Anklang und Umsetzung finden. Und ich habe das durchaus erlebt. Zwar kannte ich diese Bibelstelle, aber schlau ist halt, wer es auch umsetzt und nicht nur weiß. Ich arbeite jetzt seit knapp einem Jahr wieder als Erzieherin und war ja wegen den Kids einige Jahre raus aus meinem Beruf. Und in der Zeit hat sich viel verändert. So, ich war relativ geschockt, als ich wieder in meinen Beruf eingestiegen bin, weil sich doch echt viel verändert hat. Und in dem Jahr habe ich in zwei verschiedenen Einrichtungen gearbeitet, unter dem gleichen Träger, weil Personalmangel war und ich eben woanders aushelfen sollte und so. Naja, und das habe ich getan. Und mir sind halt Ideen gekommen, wie man Abläufe verbessern kann, wie man, ich hatte einfach Verbesserungsvorschläge, die ich proaktiv einbringen wollte. So, fand ich eigentlich gut, habe das auch gemacht. Rauskam aber, dass es zu früh war, weil die Chefin kannte mich nicht, die Kollegen kannten mich nicht wirklich, die wussten nicht, warum ich das mache, die wussten nicht meine Herzenshaltung dahinter, dass ich es eigentlich nur gut meinte. Verändert hat sich letztendlich nichts und rauskam nur eine komische zwischenmenschliche Spannung, die so eine Zeit lang geblieben ist. So, auch ich habe dadurch gelernt, die Bibelstellen, die ich lese, dann auch wirklich umzusetzen. Genau. Okay, gehen wir gleich weiter zur nächsten Bibelstelle. Ich bin wieder zu weit. Jetzt. Siehst du jemanden tüchtig in seinem Geschäft? Bei Königen wird er im Dienst stehen. Er wird nicht bei unbedeutenden Leuten dienen. Ich finde diese Bibelstelle super motivierend. Es ist egal, ob dich jemand bei deiner Arbeit beobachtet, ob das irgendjemand sieht, wie du arbeitest. Diese Bibelstelle sagt dir und verheißt dir, dass du erfolgreich sein wirst. Auch wenn das niemand sieht und du fleißig bist, dann wird das sich auswirken auf dein Leben. Und du wirst keine niedere Arbeit tun, die dir gar nicht gefällt, sondern du wirst irgendwo landen, wo es dir richtig Spaß macht und wo du was richtig Gutes bewirken kannst. Genau, noch eine letzte Bibelstelle zum Thema Arbeiten. Ihr habt sie gerade schon halb gesehen. Zum Umgang mit dem eigenen Chef. Wenn der Unmut des Herrschers gegen dich aufsteigt, so verlasse deinen Posten nicht, denn Gelassenheit wendet großes Unheil ab. Und diese Bibelstelle habe ich schon so oft aus dem Mund meiner Leiterin, Mentorin und Freundin gehört. Gelassenheit wendet großes Übel ab. Das gilt für den Chef und das gilt eigentlich für alle Bereiche im Leben. Erfährst du Unrecht und wirst schlecht behandelt und du willst am liebsten alles hinschmeißen, hast die Schnauze voll, willst dich verteidigen und irgendwie kämpfen, dann würde meine Leiterin sagen, Gelassenheit wendet großes Übel ab. So, warte doch einfach mal gelassen und sieh zu, was Gott daraus macht. Denn in so einer Situation gibt es auch eine Zusage in der Bibel, die ich euch nicht vorenthalten möchte, die da lautet: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. So, wir müssen nicht selbst für unser Recht kämpfen und uns irgendwie verteidigen, sondern wenn wir wirklich gute Arbeit leisten und wenn wir rechtschaffen leben, dann können wir darauf vertrauen, dass Gott für uns kämpft und wir nicht untergehen werden, sondern zu Ehren kommen werden und nachher besser dastehen werden als vor dieser Situation. Okay. Nächstes Thema, Freundschaft und der Umgang miteinander. Eine sehr coole Bibelstelle, die jetzt kommt. Betritt nur selten das Haus deines Nächsten, damit er deiner nicht überdrüssig wird und dich hasst. Egal wie rosig eine Freundschaft ist, egal wie gut ihr euch versteht, die Bibel gibt den weisen Rat, dass man nicht zu oft und stets und ständig bei seinem Freund zu Hause sein soll. Weil irgendwann gibt es immer ein zu viel. Einer hätte gern einfach mal Ruhe, hat gerade keinen Bock zu reden, braucht mal eine Pause, hätte gerne Auszeit. Und dann wird es dann plötzlich lästig, anstrengend und eine Freundschaft bekommt so einen faden Beigeschmack. Und die Bibel warnt uns davor und sagt, ey, egal wie gut ihr euch versteht, mach's in Maßen und hab ein Gespür dafür, wann zu viel ist. Dabei hilft es natürlich, wenn man miteinander ehrlich und klar spricht, denn du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, dass du nicht seinetwegen Schuld tragen musst. So, wenn dich etwas an deinem Gegenüber stört, dann sprich es an. Finde einen passenden Augenblick und sprich an, was dich stört. Das gibt die Möglichkeit zur Klärung und nimmt vielleicht auch schon ganz viel aufgeblasene Luft aus dem Elefanten, der eigentlich nur eine Mücke war. Ich bin gut vorbereitet, wie ihr seht. Genau, ich habe nämlich da auch ein Beispiel dazu. Ich habe das auch erlebt. Vor einigen Jahren kam nämlich eine Freundin zu mir und hat einfach ehrlich angesprochen und gesagt, dass sie neidisch ist. Neidisch ist, weil ich ein Klavierstück besser spielen konnte als sie. Wir haben uns super verstanden, wir waren richtig gute Freunde und sie hat es einfach offen und ehrlich angesprochen. Und direkt danach war einfach ganz viel von dieser aufgeblasenen Luft einfach weg. Es hatte sich nichts verändert, dass ich das Spiel jetzt, das Stück irgendwie schlechter hätte spielen können oder sie besser. Eigentlich hatte sich nichts verändert, aber sie hat es offen angesprochen. Und dann war plötzlich alles wieder in Ordnung. Und ich bin da sehr, sehr dankbar, dass sie das gemacht hat, weil im schlimmsten Fall wären wir heute keine Freunde mehr. Aber so ist es nicht gekommen, sondern sie war so weise, es anzusprechen und ja, es anzusprechen, bevor irgendwie ein Keil zwischen uns getrieben werden hätte können. So, sie hat definitiv daraus gelernt. Eine weitere biblische Weisheit hätte ich noch. Hat ein Feind Hunger, so speise ihn mit Brot. Hat er Durst, so gib ihm Wasser zu trinken. Denn damit sammelst du feurige Kohlen auf sein Haupt und der Herr wird es dir vergelten. Für uns gilt nämlich nicht mehr Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie das in den ersten Mosebüchern steht, sondern Gott möchte von uns, dass wir in Liebe genau das tun, was rein logisch und menschlich niemand tun würde. Gerade dann freundlich zu sein, wenn jemand unfreundlich zu dir ist, nicht über die Person negativ zu reden, obwohl du weißt, dass sie es gerade über dich tut. Das wünscht sich Gott von uns. Und auch da habe ich ein Beispiel, was ich erlebt habe vor einigen Jahren. Bevor ich Kinder bekommen habe, habe ich auch als Erzieherin gearbeitet. Und ich hatte eine Arbeitskollegin, die mich oder meine Arbeitsweise nicht so wirklich gut leiden konnte. Und zu mir war sie grundsätzlich nicht unfreundlich, zumindest erinnere ich mich nicht mehr daran, dass sie das gewesen wäre. Aber man hat schon gespürt, dass irgendwie nicht alles so ganz easy war. Und hintenrum habe ich dann schon gehört, dass sie immer wieder negativ über mich geredet hat. Ja, und das waren ein paar Jahre harte Schule, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe gebetet und versucht, mein Herz sauber zu halten. Und das heißt, dass ich nicht zugelassen habe, dass ich irgendwie Hass oder Feindschaft gegen sie gefühlt habe. Und das Ergebnis von dem Ganzen war, und das kam mir erst, als ich die Predigt so geschrieben habe, und ich finde es so genial, dass sie die einzige Person war in all den Jahren, wo ich gearbeitet habe, mit der ich beten durfte. Ich durfte mit ihr im Personalzimmer für Heilung beten. Das war die einzige. Die kam später sogar nochmal zu mir, meinte, wir müssten das ja nochmal machen. Und alle anderen Kollegen, mit denen ich mich super verstanden habe, wo ich teilweise auch Gebet angeboten habe, die waren so, nee, danke, aber geht schon. Und sie war die einzige, die, wo es eigentlich so komisch war zwischen uns, die war so, dass ich es machen durfte, dass ich beten durfte für sie. Und das ist für mich ein total Riesenzeugnis, wo ich einfach sehe und Gott so dankbar bin, dass Gott aus Mist Dünger machen kann. Und dass aus allem, was irgendwie komisch ist, Gott immer noch was Gutes machen kann. Und ich kann heute wirklich aus ehrlichem Herzen sagen, dass ich keinen Groll gegenüber dieser Frau habe. Und ohne Jesus in meinem Leben wäre das ganz sicher nicht so gewesen. Dann hätte ich einiges zu sagen wahrscheinlich. Genau, und zum Abschluss dieser Rubrik Freundschaft und der Umgang miteinander. Noch natürlich darf nicht fehlen die goldene Regel, die wahrscheinlich viele auch schon kennen werden, die auch in unserem alltäglichen Sprachgebrauch ganz oft zu finden ist. Was du nicht willst, dass man dir tut, sehr gut, genau. Denn auch das steht in der Bibel. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Und da steckt so viel drin und ist so selbsterklärend, dass ich dazu nichts weiter anfügen kann. Und wir weitergehen. Thema Work-Life-Balance. Sechs Tage sollst du arbeiten, aber am siebten Tag sollst du ruhen. Auch in der Zeit des Pflügens und Erntens sollst du ruhen. Und dazu habe ich eine wahre Geschichte mitgebracht aus dem Buch Take the Day Off. Und die ist ein bisschen länger, so ihr dürft euch zurücklehnen. Ich trinke noch mal kurz was. Wie viele Boote können Sie in 19 Tagen herstellen? Dies waren die Worte des dringenden Telegramms, das am 9. Februar 1945 auf dem Schreibtisch von Ralph Maloon, dem Präsidenten von Correct Craft, einer kleinen, aber wachsenden Fabrik für Skiboote in Florida, landete. Absender des Telegramms waren die Kampfingenieure der US Army, die im Namen von General Eisenhower, dem obersten alliierten Befehlshaber, der auf der anderen Seite des Atlantiks gegen Deutschland kämpfte, die Anfrage stellten. General Eisenhower und seine Männer hatten einen dringenden Bedarf. Seit der erfolgreichen Invasion am D-Day im Juni des Vorjahres hatten sich die amerikanischen und britischen Streitkräfte Meter für Meter durch Frankreich gekämpft. Die deutschen Truppen kämpften erbittert um jeden Zentimeter Boden, waren aber immer wieder gezwungen, sich nach Deutschland zurückzuziehen. Im Februar 1945 hatten die Alliierten ganz Frankreich befreit und die deutschen Truppen hatten sich über den Rhein zurückgezogen. Das bedeutete, dass die Alliierten, um Deutschland zu besiegen, nun in Deutschland einmarschieren mussten. Zum ersten Mal in dem langen, blutigen Krieg würden die Soldaten auf deutschem Boden kämpfen und ihr Heimatland verteidigen. Der Einmarsch in Deutschland trug den Codenamen Operation Plunder und die Militärstrategen wussten, dass er aus zwei Gründen schnell erfolgen musste. Erstens, je länger sie warteten, desto mehr Zeit hatten die Deutschen, sich zu verschanzen und ihre Verteidigung vorzubereiten. Zweitens gingen den alliierten Streitkräften rasch die Vorräte und die Munition aus. Es hieß jetzt oder vielleicht nie. Sollte es nicht gelingen, Deutschland vollständig zu besiegen, würde Hitler an der Macht bleiben. Der Einmarsch in Deutschland würde die rasche Verlegung von Ausrüstung und Zehntausenden von Männern über den breiten Rhein erfordern. Diese Aufgabe fiel den Kampfingenieuren der Armee zu, die nun 569 Sturmboote benötigten, 8 Mann starke, schnelle Angriffsboote mit 55 PS Außenbordmotoren, die schnell einen Fluss überqueren und an Land gehen konnten, sodass die Soldaten an Bord die andere Seite stürmen konnten. Aus diesem Grund kamen die Schiebbootfirma der Familie von Ralph Maloon und 2 weitere Bootshersteller mit den Ingenieuren der Armee ins Gespräch. Die Firma Correct Craft stellte normalerweise etwa 48 Boote pro Monat her, etwa 12 Boote pro Woche oder 2 pro Tag. Nachdem sie über die Anfrage gebetet hatten, verpflichtete sich die Familie Maloon, bis zum 28. Februar 300 dieser Spezialboote zu produzieren. Die Maloons gaben ihre Zusage am 10. Februar. Das würde bedeuten, dass sie Arbeiter für extra Schichten einstellen und die Produktion fast rund um die Uhr betreiben müssten. Schon damals schien das Ziel völlig unerreichbar. Unmittelbar nach dem Telegramm hatten die Kampfingenieure fachkundige Produktionsberater entsandt, die dem Unternehmen helfen sollten, sich schnell auf die scheinbar unlösbare Aufgabe vorzubereiten. Die Nachricht war an einem Freitag eingegangen. Die Entscheidung, die Boote zu bauen, wurde am nächsten Morgen getroffen. Es gab keine Stunde zu verlieren und doch standen die Verantwortlichen sofort vor einer großen Entscheidung. Als überzeugte Christen hatte die Familie Maloon die Fabrik immer am Sonntag geschlossen. Sie glaubten nicht daran, am Tag des Herrn zu arbeiten und hielten es für falsch, dies von anderen zu verlangen. Außerdem legten sie jeden Mittwoch die Produktion für 1 Stunde still, um einen Gottesdienst für die Angestellten abzuhalten, der in der Regel von einem örtlichen Pastor geleitet wurde. Die Berater der Regierung wiesen die Maloons darauf hin, dass sie die Fabrik an 7 Tagen in der Woche betreiben müssten, wenn sie auch nur die geringste Hoffnung haben wollten, das zu erreichen, was sie alle bald als Produktionswunder bezeichneten. Der Kalender zeigte, dass in ihrem winzigen Zeitfenster 3 Sonntage für die Herstellung von 300 Booten zur Verfügung standen. Der Verlust von 3 produktiven Tagen, von den wenigen 18 Tagen, die ihnen zur Verfügung standen, war unvorstellbar. Aber die Maloons verstanden etwas von der übernatürlichen Kraft des Sabbats. Ralph Maloon schrieb rückblickend: Die Frage der Arbeit am Sonntag wurde bei der Entscheidung nur am Rande behandelt. Wir hatten das schon vor langer Zeit mit dem Herrn geklärt. Wir hatten vor, dieses Ziel auf eine Art zu erreichen, die für alle unvorstellbar, aber sichtbar war, um damit Gott die Ehre zu geben. Es war nicht Gottes Plan, für die Schiffsbaugesellschaft an 7 Tagen in der Woche zu arbeiten. Wir gaben den Regierungsvertretern zu verstehen, dass wir wussten, dass diese Aufgabe für den Menschen allein unmöglich war. Wir machten uns im Glauben daran auf den Weg, dass Gott uns durchbringen würde. Und deshalb versuchten wir es auf Gottes Weise zu tun. Also stellte Herr Maloon Gottes Verheißungen auf die Probe. Er versicherte den Regierungsvertretern, dass sie mit Gottes Hilfe ihre Quote pünktlich erfüllen würden, aber dass sie die Fabrik nicht am Tag des Herrn betreiben würden. Dennoch verlief der Start der Bemühungen nicht gerade ermutigend. Nachdem sie die Fabrik am ersten Sonntag geschlossen hatten, konnten sie am Montag genau 1 Boot fertigstellen. 1 Boot. Sie hatten nun 15 Tage Zeit, um 299 weitere Boote zu fertigen. Und ihre aktuelle Rate lag bei einem pro Tag. Am Dienstag verdreifachten sie ihre Produktion und stellten drei Boote her. Am Mittwoch stellten sie 6 weitere Boote her. Dies gelang ihnen, obwohl der gesamte Betrieb am Mittwoch mitten am Tag pausierte, um den üblichen Gottesdienst zur Wochenmitte abzuhalten. Nach 3 Produktionstagen hatten sie 10 Boote hergestellt. Natürlich versuchten sie immer noch, die Arbeiter für die zusätzlichen Schichten einzustellen und zu schulen. Trotzdem zwangen der langsame Start Herrn Melun und seine Großfamilie in die Knie. Sie versammelten sich in seinem Haus, um zu beten und den Herrn um Weisheit zu bitten. Sie mussten nicht lange auf eine Antwort warten. Mr. Melun erinnert sich. Noch in derselben Nacht wurde mein Bruder Walt dazu inspiriert, eine neue Maschine zu bauen und eine Änderung an der bestehenden Vorrichtung vorzunehmen. Allein die neue Konfiguration der vorhandenen Ausrüstung führte zu einem großen Sprung in der Produktion. Eine Woche später, als die neue Maschine, die während der Gebetsversammlung erdacht und in aller Eile gebaut worden war, eintraf, stiegen die Produktionsraten noch einmal sprunghaft an. Am 19. Februar, eine Woche nach Beginn der Arbeiten, war das Produktionstempo auf 42 Boote pro Tag angestiegen. In dieser zweiten Woche wurde den Regierungsbeamten klar, dass die Firma Correct Craft zu ihrem großen Erstaunen sein Ziel von 300 Booten früher als geplant erreichen würde. Und das, während sie jeden Sonntag die Produktion stoppten, zur Ruhe kamen und mittwochs Lobpreis machten. Erinnerst du dich an die beiden anderen Bootsfirmen, die mit der Erfüllung des restlichen Auftrages von General Eisenhower beauftragt worden waren? Sie gerieten in Verzug, obwohl sie in 3 Schichten an 7 Tagen pro Woche arbeiteten. Also fragte die Regierung Herrn Melun, ob sein Unternehmen bis zum Ablauf der Frist weitere 100 Boote liefern könnte, sodass sich die Gesamtzahl auf 400 erhöhte. Er sagte ja und sie machten es möglich. Tatsächlich wurde der gesamte Auftrag vorzeitig ausgeliefert. Das ist eine starke Geschichte, oder? So, sie zeigt, wie Gott sich zu seinem Wort stellt und es segnet, wenn wir den Ruhetag ehren. Aber Gott setzte auch in dieser Geschichte noch ein i-Tüpfelchen drauf. Den will ich euch nicht vorenthalten. In den nächsten Wochen brachte das US-Militär mehr als 700 Sturmboote nach Ostfrankreich, um die alliierten Truppen über den Rhein zu transportieren. Am Vorabend der Operation Plunder entdeckten die Feldkommandeure der Armee jedoch, dass nur die Correct Craft Boote richtig konstruiert waren, um die Außenbordmotoren aufzunehmen, die für den Antrieb der Boote über den Fluss benötigt wurden. Mehr als 300 der Boote konnten nur als Ruderboote verwendet werden. So wurden in der Nacht des 23. März 1945 unter schwerem Artilleriebeschuss und mit enger Luftunterstützung durch die britische Royal Air Force die 400 Sturmboote, die nur wenige Wochen zuvor von Ralph Maloons Mitarbeitern, die den Ruhetag einhielten und heiligten, hergestellt worden waren, mit Tausenden von amerikanischen Soldaten in deutsches Gebiet gebracht. Kurz darauf wurde das Unternehmen mit der Army-Navy-E-Auszeichnung für hervorragende Produktionsleistungen ausgezeichnet. Und die Presse nannte die Produktionsleistung eine Miracle Production. Es war tatsächlich ein Wunder. Melun schrieb später, wochenlang kamen Menschen aus den ganzen Vereinigten Staaten, um den Ort zu sehen, an dem 400 Boote in 15 Tagen gebaut wurden, ohne den Tag des Herrn zu verletzen. Für uns war es einfach ein Zeichen dafür, dass der Herr den Gehorsam seiner Diener erneut belohnt hat. Ich finde die Geschichte so genial. Und dazu gibt es auch wieder eine Bibelstelle, die wie die Faust aufs Auge passt. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Also, Gott segnet es, wenn wir einen Tag in der Woche als Ruhetag ehren. Es ehrt Gott und es hilft auch uns, unsere Kraftreserven wieder aufzufüllen und ein Leben in Balance zu leben. Auch wenn gerade wirklich so viel zu tun ist, dass man die zusätzliche Zeit wirklich gut nutzen könnte, so wie es auch die Correct Craft Firma erlebt hat. Sie hätten die Zeit gut gebrauchen können, aber sie haben sich dran gehalten und dadurch erlebt, wie Gott ein Wunder tun konnte. Genau, Ruhe und Entspannen an einem Tag in der Woche und erlebe, wie Gott das segnet und du sehr wahrscheinlich mehr Arbeit in kürzerer Zeit qualitativ besser geschafft bekommst. So, was sagt die Bibel noch zu einem Leben in Balance? Es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Oder wie es an einer anderen Stelle heißt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und das, finde ich, ist die ultimative Bibelstelle, mit der wir ganz schnell herausfinden können, ob wir ein Leben in Balance führen oder nicht. Und herausfinden können, was für einen selbst richtig und falsch ist. So, wir haben viele Freiheiten und Möglichkeiten in unserem Land und auch Gott lässt uns viele Freiheiten. Aber diese Freiheit sollten wir mit Maß und Verstand genießen. Und dazu habe ich drei Themen, die ich gerne ansprechen würde. Zum einen möchte ich über Horrorfilme sprechen. Es gibt keine Bibelstelle über Horrorfilme. Und es gibt auch kein Gebot oder Verbot über Horrorfilme. Und doch müssen wir uns die Frage stellen, ob es weise ist, Horrorfilme zu schauen. Und ich sage, schau dir keine Horrorfilme an, die dir Angst machen und dich gebunden halten. Wenn dir so ein Film nichts ausmacht und du einen Horrorfilm schauen kannst und danach immer noch durch den dunklen Wald nachts laufen kannst, have fun, dann darfst du dir gerne Horrorfilme anschauen, darfst das genießen, diesen Nervenkitzel, der da dabei ist, dann darfst du das gerne machen. Aber wenn es in dir Angst auslöst und du danach nicht mehr um Häuser oder und du hinter jeder Häuserecke ein Verbrechen erwartest, dann lass es. Dann sei so weise und guck dir sowas einfach nicht mehr an und schütze dich selbst. Und das Gleiche gilt auch für Reportagen über echte Verbrechen. Auch da, man muss nicht alles wissen, was irgendwo auf der Welt passiert ist. Auch da kann man sich einfach schützen. Und da habe ich auch ein Beispiel, was Gott sei Dank nicht mir passiert ist, aber einer guten Freundin von mir. Die hat sich nämlich einen Horrorfilm angeschaut. Und die arbeitet eigentlich in einem pflegerischen Beruf, wo sie auch Nachtschichten machen muss. Und sie hatte, nachdem sie diesen Film gesehen hat, panische Angst, über diese dunklen Flure nachts alleine zu laufen. Und faktisch hat sie jeden Nachtdienst abgelehnt. Sie macht bis heute keine Nachtdienste mehr. Aber sie hat auch daraus gelernt und guckt sich keine mehr an. So, sie hat definitiv daraus gelernt. Genau. Denn welchen Sinn hat es, wenn wir durch einen fiktiven Film anfangen, uns in der Realität zu fürchten? Es schränkt uns ein, es bindet uns und führt dazu, dass wir unser Leben nicht mehr so frei leben können, wie wir es vorher getan haben. So Horrorfilme schauen ist nicht verboten, doch es erbaut auch nicht. Und wenn es dich beherrscht, dann lass es aus deinem Leben weg. Genau. Ein weiteres Thema. Alkohol. Auch Alkohol ist per se nicht verboten. Und du wirst in der Bibel ganz viele Bibelstellen finden, wo drin steht, dass Gott uns Alkohol zum Genuss gegeben hat. Und dass sogar Jesus selbst Wein getrunken hat, wenn das auch natürlich mit einem anderen Alkoholgehalt war. Aber trotzdem wirst du das finden. Und doch gibt es auch ganz, ganz viele Bibelstellen, wo die Bibel davor warnt, Alkohol in zu vielen, in einer übermäßigen Menge zu trinken. Und wie zerstörerisch und zerstörend es sein kann, wenn man zu viel trinkt. Und da gibt es eine Bibelstelle, die ich jetzt nicht mit habe, aber die ich euch vorlese. Dort heißt es in Sprüche 23, wer hat Ach und wer hat Weh? Wer hat Streit? Wer hat Klage? Wer hat Wunden ohne Ursache? Wer hat trübe Augen? Die, welche spät aufbleiben beim Wein, die einkehren, um Würzwein zu kosten. Schau nicht darauf, wie der Wein rötlich schimmert, wie er im Becher perlt. Er gleitet leicht hinunter, zuletzt aber beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Deine Augen werden seltsame Dinge sehen und dein Herz wird verworrenes Zeug reden. Du wirst sein wie einer, der auf hoher See schläft und wie einer, der oben im Mastkorb liegt. Man hat mich geschlagen, aber es tat mir nicht weh. Man prügelte mich, aber ich merkte es nicht. Wann werde ich aufwachen? Ich will es weiter so treiben, ich werde ihn wieder aufsuchen. Also, was meint die Bibel? Wenn dir Alkohol schmeckt und du gerne mal einen Wein trinkst oder ein Bier oder einen Cocktail trinkst, dann hat Gott da nichts dagegen. Er freut sich mit dir und er genießt es mit dir, wenn du dich darüber freust. Gott hat damit null Problem. Aber die Bibel sagt auch, lass dich nicht beherrschen. Trinke keinen Alkohol, um irgendwie Stress oder Sorgen zu verarbeiten. Und trinke wirklich nur so viel, dass du immer noch klar im Kopf bist. Und nicht unter die Kategorie besoffen. Hab ich jetzt gehört, besoffen ist ein Kürzel von besonders offen. Dass du da unter diese Kategorie nicht fällst. Okay, und das dritte Thema, wo ich gerne was zu sagen möchte, ist Kaffee. Das Gleiche gilt für mich nämlich auch für Kaffee. Die Deutschen trinken super viel Kaffee und es scheint ein großer Genuss sein, dieses braune Wasser mit Milch oder ohne Milch zu trinken. Ihr merkt, ich mag keinen Kaffee. Aber wir dürfen Kaffee trinken und wir dürfen das richtig zelebrieren und unsere Leidenschaft für die Geschmacksexplosion reingeben. Und in allen Einzelheiten die Röstaromen und wie man das wie am besten presst und mit welchem Druck und so weiter. Da gibt es ja super, super viele Sachen. Das dürfen wir alles machen. Und auch das, da hat Gott überhaupt kein Problem damit. Und er freut sich darüber. Der hat da genauso Spaß dran, sobald wir Spaß daran haben. Aber auch da gibt es wieder die andere Seite, wo wir vom Pferd fallen können. Nämlich, wenn wir morgens nicht aus dem Bett kommen, bevor wir nicht 3 Tassen Kaffee intus haben und schlechte Laune haben, dann sind wir auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Und dann sollten wir uns die Frage stellen, ob Kaffee für uns wirklich nützlich ist oder ob es uns beherrscht. So, diesen Filter aus 1. Korinther 6, Vers 12, finde ich, kann man universell auf jeden Bereich unseres Lebens legen und einfach mal gegenchecken, nützt es mir oder beherrscht es mich? Du kannst für viel Balance in deinem Leben sorgen, wenn du dir diese Frage ernsthaft stellst. Nützt es mir oder beherrscht es mich? Okay. Die Königsdisziplin, Thema Worte. Dazu hat die Bibel sehr, sehr an sehr, sehr vielen Stellen was zu sagen. Denn wirkliche Weisheit hat wohl ganz viel mit unserem Mund und unseren Worten zu tun. Und dazu schauen wir uns mal in Kürze einige Bibelstellen an. Wer seine Worte zurückhält, der besitzt Erkenntnis. Und wer kühlen Geistes ist, der ist ein weiser Mann. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Ein Narr lässt seinen Ärger sofort merken, aber der Kluge steckt die Beleidigung ein. So schlagfertig zu sein, finde ich cool. Und immer ein Gegenargument auf Lager zu haben, fasziniert mich eigentlich immer total. Aber leider bezeichnet die Bibel das nicht als weise. Sondern weise ist der, der auch wenn er innerlich brodelt und der so gern seine Meinung sagen würde, der gerne den anderen in Grund und Boden argumentieren könnte, es doch nicht tut. Diese Person nennt die Bibel als weise. Weise ist nämlich, wer um seine Gefühle weiß und sich dessen bewusst ist, dass jetzt loszumeckern überhaupt nichts bringen würde. Und auch da habe ich ein Beispiel. Manchmal, ganz, ganz selten natürlich nur, gibt es Momente, wo ich mich ziemlich über meinen Mann aufregen kann. Wo mich irgendwas tierisch nervt, wo er irgendwas nicht sieht, was doch so offensichtlich ist, wo ich denke, das kannst du einfach mitnehmen oder ja, es mich ziemlich triggert und ich am liebsten ihm das direkt vor den Latz knallen würde, dass mich das halt tierisch nervt. Das kommt manchmal, wie gesagt, vor. Aber im selben Augenblick weiß ich eben auch, dass ich es nicht gut rüberbringen würde. Ich würde ihn anblaffen und wer kann schon gut was annehmen, wenn einem was so richtig mit Dampf gegeben wird? Geht nicht, kann man nicht wirklich gut. Und dann passiert es doch auch immer wieder, dass ich es schaffe, einfach meine Klappe zu halten und auf einen Zeitpunkt zu warten, wo ich das ganz emotionslos, sachlich rüberbringen kann. Und dann passiert es eigentlich immer, dass wir ein konstruktives Gespräch drüber führen können und ich auch seine Sichtweise hören kann. Genau. Und dieses Musterbeispiel schaffe ich nicht immer, da könnt ihr Daniel fragen, aber immer wieder. Und dann feiere ich es total, wenn ich das geschafft habe. Denn auch da gibt es eine Bibelstelle. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösen und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Also, wenn du wissen willst, wie weise du schon bist, dann höre dir selbst zu. Schaffst du es, in emotionalen Situationen ruhig zu bleiben und einfach mal still zu sein, dann bist du ins Weisheitsgeschäft eingestiegen. Schaffst du es, deinen Ärger runterzuschlucken und freundlich zu bleiben? Sehr gut. Sogar zu Hause, bei deinen Eltern, bei deinem Ehepartner und deinen Kindern? Da ist für mich dein Challenge accepted. Da bin ich auf dem Weg. Okay. Wir haben uns jetzt ganz viele Bereiche angeschaut und ganz viele grundsätzliche Lebensweisheiten, die die Bibel dazu hat. Und die gelten für jeden. Die können jedem helfen, auch schon in jungen Jahren weise Entscheidungen zu treffen und ein erfolgreiches Leben zu führen, ob er nun an Gott glaubt oder nicht. Aber es gibt eben noch mehr und das nenne ich den Gottfaktor. Du kannst so klug und so weise sein, wie du willst. Du kannst am härtesten arbeiten, eine gute Work-Life-Balance haben und deine Worte immer weise wählen. Wenn dir aber der Gottfaktor fehlt, wirst du nur ein gutes, aber kein sehr gutes Leben haben. Und dazu gibt es eine Bibelstelle. Die Furcht des Herrn oder die Ehrfurcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Und die Furcht des Herrn meint nicht Angst zu haben vor Gott, sondern Ehrfurcht zu haben. Nämlich sich Gottes Präsenz auf dieser Erde und in unserem Leben bewusst zu sein und sich seiner Heiligkeit bewusst zu sein. Ehrfurcht heißt, uns dessen bewusst zu sein, dass Gott stärker, größer, schlauer ist als wir. Und sich dessen bewusst zu sein, dass Gott nicht weit weg ist und sich nicht für uns interessiert, sondern dass er jeden unserer Schritte sieht, jedes unserer Worte hört und jeden unserer Gedanken kennt. Also, es meint keine Angst vor Gott zu haben, sondern Ehrfurcht zu haben und eine demütige Haltung zu haben. Denn in Psalm 112 steht, wer das lesen kann, ist klar im Vorteil, Halleluja, wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Sein Same wird gewaltig sein auf Erden, das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet sein. Reichtum und Fülle ist in seinem Haus und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich bestehen. Den Aufrichtigen geht ein Licht auf in der Finsternis, der Gnädige, Barmherzige und Gerechte. Wohl dem, der barmherzig ist und leid. Er wird sein Recht behaupten im Gericht, denn er wird ewiglich nicht wanken. An den Gerechten wird ewiglich gedacht. Vor der Unglücksbotschaft fürchtet er sich nicht. Sein Herz vertraut fest auf den Herrn. Sein Herz ist getrost. Er fürchtet sich nicht, bis er seine Lust an seinen Feinden sieht. Er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Sein Horn wird emporragen in Ehren. Der Gottlose wird es sehen und sich ärgern. Er wird mit den Zähnen knirschen und vergehen. Das Verlangen der Gottlosen bleibt unerfüllt. So, ich finde diesen Psalm megamäßig beruhigend und entspannend. Egal was kommt, ich kann mir sicher sein, dass Gott in Kontrolle ist. Und er ist in der Lage, die Bereiche und Situationen meines Lebens zu verändern, auf die ich keinen Einfluss habe. So, da wo ich machtlos bin, ist Gott machtvoll. Und der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu. Ja, wir haben es gerade gelesen. Liebst und ehrst du Gott, dann liegt einfach ein fetter, fetter Segen auf deinem Leben. Das ist nicht von der Hand zu weisen und wer wirklich Jesus sein Leben hinhält und ihm gefallen will, der sein Leben so leben will, dass es Gott Freude macht und dass es ihn ehrt, der wird gesegnet sein, ob er will oder nicht. Und wer will's nicht? Der Segen wird dir nachjagen und dich einholen und dich mit Gutem überschütten, weil so ist Gott, so ist sein Herz. Das ist für mich der Gottfaktor. Okay, und jetzt habe ich eine Frage und ich bin sehr gespannt, ob das jemand weiß. Wisst ihr, welches der wichtigste Buchstabe des Evangeliums ist? Omega. Bitte? Ein Punkt. Ich sage, es ist das M. Das M. Das M. Denn ohne das M heißt es ein Jesus, eine Rettung, ein Gott. Und mit dem M wird es so mein Jesus, meine Rettung, mein Gott. So, dieser Buchstabe macht den ganzen Unterschied aus. Du kannst glauben, dass es Gott gibt. Du kannst glauben, dass Jesus gelebt hat, dass er sogar am Kreuz gestorben ist oder dass er wieder auferstanden ist. Das kannst du alles glauben. Und wenn du es doch nicht zu deinem eigenen machst, ändert sich nichts für dich. Es hat keinerlei Einfluss auf dein Leben und du verpasst alles, was Jesus für dich am Kreuz erkauft und Gott für dich vorbereitet hat. Es ist, als würdest du an einem Ort leben, wo du das schnellste und beste Internet haben könntest. Aber ohne Router wirst du nicht angeschlossen sein und wirst es nicht nutzen können. Aber erst mit dem M und mit deinem Ja zu Jesus wird dein Router mit dem göttlichen Internet verbunden und du hast Zugang zu all dem, was du mit bloßem Auge nicht sehen kannst. Nämlich Segnungen aller Art, göttliche Weisheit und eine Freundschaft und Beziehung zu Gott. Genau, wer diese Entscheidung heute treffen möchte und statt ein Jesus, mein Jesus sagen können will, der ist von Herzen eingeladen, mit mir jetzt ein Gebet nachzusprechen und Jesus in sein Leben einzuladen. Okay. Herr Jesus, ich glaube, dass es dich gibt. Ich glaube dir, dass du es gut mit mir meinst. Und das Beste für mich willst. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Leben. Lass mich dir immer ähnlicher werden. Und ein Leben leben, das dir Freude macht. Amen. So, ist hier jemand, der das Gebet heute zum ersten Mal vielleicht gebetet hat? Gibt es jemanden, der sich traut? Okay, ich sehe gerade niemanden. Vielleicht ist ja online jemand dabei. Dann möchte ich dir sagen, herzlichen Glückwunsch zu dieser lebensveränderten und absolut gewinnbringenden Entscheidung. Und wenn du möchtest, dann darfst du gerne an pastor@cclm eine E-Mail schreiben und dann würde dir unser Pastor gerne ein Geschenk zuschicken und nochmal Kontakt mit dir aufnehmen, wenn du das möchtest. Okay, danke schön. Okay, und zum Abschluss habe ich noch eine letzte große Lebensweisheit. Haltet ihr das noch aus? Okay. Weil die finde ich super wichtig und sie hat nirgendwo reingepasst. Ich habe keine Überschrift dafür gefunden und ich dachte, ich muss sie irgendwie noch sagen, aber sie hat halt nirgendwo reingepasst. Deswegen kommt sie ganz zum Schluss. Und die lautet, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wie schnell lassen wir uns beleidigen oder von irgendwelchen Umständen runterziehen? Wie schnell erlauben wir unserem ersten Eindruck über eine Person zu einer festen Meinung zu werden? Wie langsam lassen wir uns manchmal davon überzeugen, dass ein Vorurteil nicht richtig war? Und wie oft gehen wir nicht von den besten Motiven bei unseren Mitmenschen aus? Lasst uns Acht haben auf unser Herz. Lasst uns gelassen und geduldig mit uns und unseren Mitmenschen sein. Lasst uns ein vergebungsbereites Herz haben, welches bereit ist, Schuld zu vergeben und ohne Bitterkeit und stattdessen mit Freude und Frieden in jeden neuen Tag zu starten. Lasst uns immer vom Besten ausgehen und lasst uns allen immer nur die besten Motive unterstellen. Mit so einem weichen Herzen werden wir ein viel glücklicheres Leben führen, als wir es heute vielleicht tun oder auf dem Weg sind. Wir werden von anderen Menschen als wirklich positive Menschen wahrgenommen werden. Und wir werden einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und Gott wünscht sich, dass wir unsere Welt positiv verändern. Er möchte, dass wir einen positiven Eindruck hinterlassen. Und Gott ist das Musterbeispiel für einen Optimisten. Und wer, wenn nicht Gott, hätte denn das Recht, mies drauf zu sein, deprimiert zu sein. Aber Gott ist der, der so positiv ist, der so verheißungsvolle und hoffnungsvolle Gedanken über uns hat. So, er ist einfach das Musterbeispiel für einen positiv denkenden Menschen. Und er sieht in allem eine Lösung, in allem einen Ausweg und hat ausschließlich positive Gedanken. So lasst uns zu den positivsten, optimistischsten Menschen werden, die unsere Umgebung je gesehen hat. Amen. Dankeschön.